Okay, Marie, ich muss die Folge mit zwei Korrekturen beginnen. Und zwar habe ich in Folge 6 erwähnt, dass wenn man bei Nintendo spazieren geht, dass der teuerste Gegenstand, den man finden kann, der Meteorit ist. Da habe ich erzählt, das kostet dann 9.999 Goldmünzen, wenn man den verkauft. Aber ich habe recherchiert, ich habe wirklich recherchiert, der Meteorit, der kostet ganz, ich glaube nur 150 zum Verkaufen Goldmünzen. Dann kann man nämlich noch den Verlobungsring finden. Den kann man für 1.000 Goldmünzen verkaufen und dann, pass auf, der Goldbarren. Schön beim Spazierengehen.
Einfach am Boden gefunden.
Ja. Da ist dann immer so ein Geschenkspaket drinnen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, die Geschenkspakete kann ich mich erinnern.
Aber da muss ich jetzt mal Kritik an Nintendo irgendwie verüben, weil warum ist ein Goldbarren teurer als ein fucking Meteorit?
Ja, wirklich, der Meteorit sollte
also
schon...
Also vor allem, wenn du den am Spazierengehen findest, da sind irgendwelche Alien-Metalle dann drin und sowas. Oder keine Ahnung, aber das muss doch viel wertvoller sein. Also
Goldbarren,
das
haben sie sich nicht ganz durchgedacht.
Nee, überhaupt
nicht. In unserer Welt sind Goldbarren wertvoller.
Ja, also man muss generell schon mal irgendwie, also einen Verlobungsring checke ich noch, dass man den finden kann, aber so.
Haben wir das nicht irgendwie letztens oder in einer vorherigen Podcast-Folge mal erzählt, dass irgendein Land jetzt mit Gold bezahlt, weil die Währung einfach irgendwas
macht? Ich glaube, Argentinien war das, oder?
Ja,
das
genau.
Haben wir das im Podcast gesagt?
Ich weiß es nicht,
oder?
Vielleicht haben wir es auch so geredet.
Wo Leute so mit kleinen, Pulver,
Staub, ja, genau.
Staub mit Goldstaub
Goldstaub
bezahlen. Das muss voll kompliziert sein. Und dann Korrektur Nummer 2.
Dann kommt so der Wind.
Ja, das denke ich mir. Ist einfach weg, dein ganzes Gut zu
Während
haben.
Du so bezahlst.
Ja, ups, kleiner Windstoß.
Goldstaub vom Wind oder davon getragen.
Und dann Korrektur Nummer 2, denn uns hat ein Leserbrief ist eingekommen bei uns vom netten Philipp, der hat uns hingewiesen drauf. Wir haben irgendwann mal, das ist Jahrzehnte her, haben wir über Wasserrohre geredet und was sich dort ansammelt. Und ich habe irgendwie erzählt, das sind irgendwie Kristalliten, die aus Kupfer sind oder sowas. Da ist der gute Philipp jetzt zur Tat geschritten und meint, die braunen Dinger nennt man übrigens Kalziumrückstände. Und die sind völlig bedenklos, wenn die da im Wasserrohr entstehen. Und
zumindest ist es das, was wir uns gerne einreden, wenn wir Trinkwasser trinken.
Genau, also
was wirklich passiert in manchen Fabriken so, die dann ihre Abwasser
irgendwo
hinleiten.
Ich habe das jetzt nicht gecrosscheckt, was Philipp da sagt. Das ist jetzt Philipps Meinung und er meint, das ist völlig harmlos und Deutschland, also er redet von Deutschland, ich rede von Österreich, dort gibt es eine Trinkwasserverordnung und wenn das schädlich und unverträglich wäre, dürfte das nicht im Trinkwasser drinnen sein.
Betonung auf dürfte, weil ich kann mich gut erinnern an den Skandal von Bayer, wo sie in einem Dorf ihre Abwasser verunreinigt haben, weil sie in der Pharmafabrik, wo sie ihre Medikamente halt hergestellt haben, einfach das Abwasser ins Grundwasser geleitet haben und dann sind die Leute an diversen Erkrankungen in diesem Dorf erkrankt.
Und
keiner wusste, ja doch, im Endeffekt schon, aber die wussten halt lange Zeit nicht, warum werden da jetzt alle krank und warum, also da gab es ja mehrere Skandale an solchen Verunreinigungen.
Das ist ja schrecklich.
Ja, wirklich. Vor allem denkt man sich dann, du weißt ja in dem Moment, wo du das Wasser trinkst, noch nicht, ob es verunreinigt ist oder nicht.
Na, irgendwann, wenn es dann braun wird oder so, kann man so vermuten, dass irgendwas nicht stimmt. Aber so kleine, so, keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht so rausschmecken, ob da Blei drinnen ist oder Quecksilber oder so.
Wobei, ich kann mich daran erinnern, bei uns daheim gab es phasenweise Wasser aus dem Wasserhahn, das so ganz milchig ausgeschaut hat.
Ja, das ist,
weil da so viel Chlorpartikel, glaube ich, drin.
Das ist nämlich bei mir auch, das ist dann hartes Wasser, oder?
Ja, ich glaube.
Wenn es sehr viel Chlor drin ist. Ist aber bei mir auch. Wenn ich zum Beispiel ganz heiß aufdrehe und dann nicht das lange rinnen lassen, sondern gleich was ins Glas gebe, dann ist es auch so weiß ein bisschen.
Ja, voll. Aber ich finde, das schmeckt man dann auch ein bisschen raus.
Und ja. Mich ekelt ein bisschen davor, aber ich denke mir, dann ich vertraue Philipps Meinung und so, das wird schon passen.
Das wird schon geprüft
sein. Das hat er geprüft, ja. Aber jetzt, lieber Philipp, sagen wir, schau, es gibt ja Häuser, die irgendwo im Land gebaut sind. Die stehen da seit 100 Jahren, da hat Franz Ferdinand noch so manuell die Leitungen verlegt, ist dann irgendwie gestorben. Aber dann, da hat doch keiner mehr drauf geschaut und da lebt halt irgendeine Familie seit 100 Jahren. Da wechselt doch keiner die Leitungen. Da wächst doch, was es will, oder?
Aber werden generell Wasserleitungen gewechselt?
Naja, hier sieht man das ja oft. Wenn da so ein bisschen am Bordstein irgendwas aufgebohrt wird und dann wechseln die schon ein paar Rohre aus. Ich glaube schon, dass es oft Wasserrohre sind. Weil die müssen ja auch oft so innen neu versiegelt werden, das weiß ich jetzt mittlerweile. Das ist so ein blauer, ich sag lieber gar nichts mehr dazu. Die werden neu versiegelt. Also ich glaube schon, aber das frage ich mich halt, ob die generell dann so alles alle 10 Jahre mal rausnehmen oder wirklich nur Teile, wo irgendwas undicht ist. Weil mir kommt es eher vor als das Zweiteres.
Aber woher willst du überhaupt wissen, was undicht ist?
Ich glaube, da gibt es irgendwelche Sensoren. Die müssen irgendwie draufkommen. Siehst du die nie so, die tun dann immer mit so Messgeräten da stehen und tun irgendwas im Boden scannen oder so?
Ich habe das Original noch nie gesehen.
Echt nicht? Ja. Und dann sprayen die da immer das schon mit so Graffiti so hin, wo aufgebaut wird.
Ja, ich dachte, das ist so Glasfaserleitung oder keine Ahnung.
Nee, schau da mal rein. Macht voll Spaß. Das ist viel Rohre. So, Gas und was weiß ich. Elektro-Shit, alles unter. Das finde ich ja so cool, dass das in Japan alles über der Erde ist und nicht unter der Erde.
Ja, voll, aber das hat ja auch einen Grund, also weil da so viele Erdbeben sind und also Bewegungen in der Erde, dass sie alle Leitungen nach oben verlegt haben, weil sie sonst, also weil das sicherer ist scheinbar.
Warum ist es aber in den USA so? Kennst du das?
Sind da auch die Leitungen oben?
Also das kennt man ja so aus Filmen, vor allem in Texas und so. Das sind ja immer so diese riesigen Strommasten und dann ist das alles so quasi 10 Meter über dem Boden.
Ja, vielleicht hat es denselben Grund. Vielleicht gibt es da einfach auch...
Hurricanes? Nee, es würde ja keinen Sinn machen,
ja, das
oder?
Macht keinen Sinn.
Aber was ist in Texas? Ich wüsste nicht, dass da viele Erdbeben sind.
Ja, da kenne ich mich leider auch nicht
aus. Ich sage einfach mal, da gibt es Erdbeben.
Aber spannend ist, dass sie in Japan auch die Architektur angepasst haben an die vielen Erdbeben. Also das ist ja eh witzig, so Japan weiß ja, dass einfach aufgrund dieser Erdplatten diese ganze Insel immer wieder heimgesucht wird von Erdbeben.
Oder anderen Naturkatastrophen.
Ja, voll. Und dann denke ich mir so, okay, und anstatt, dass man halt diese Bereiche oder generell das einfach aufgibt als Lebensort für die Menschen.
Wir passen uns an.
Fangt man halt an, so Vorsichtsmaßnahmen wie in der Architektur, dass die ganzen Gebäude beweglich gebaut werden, sodass sie sich absichtlich...
Mitbewegen, oder mit der Schwingung,
genau,
ein bisschen.
Weil sobald das zu fest ist, zu statisch, bricht das dann halt ineinander ein. Oder dass man halt die Möbel fixiert, dass man solche eigenen Schultaschen entwickelt, die man im Notfall als Schutz...
Moment, was?
Kinder haben so Schultaschen, die auch als Schutzmechanismus, also die kannst du umklappen so.
Oder so.
Nee,
oder?
Für sich selber, als quasi kleines Ei, was man dann so drüber stülpt. Und
lustig.
Dann kann man sich
das
da drin...
jede Schultasche für Kinder.
Also zumindest für Volksschulkinder und kleiner.
Cool. Da wurde vorgedacht, gell?
Ja, voll. Also solche Mechanismen haben sie dann für Katastrophen. Und es passieren ja auch ständig Katastrophen. Und man kann ja auch vorhersagen, dass weiterhin Katastrophen passieren werden.
Ey, Japan hat aber auch den Hattrick getroffen. Die haben alles. Die haben Tsunamis, Taifune und Erdbeben.
Ja,
was ist so schlimmer, kann es eigentlich
nicht
sein. Die
Radioaktivität, die permanent ins Meer rausfließt.
Boah, ja.
Immer
hat
noch.
Da sollte mal jemand das Wasser prüfen, weil denen glaube ich nicht, dass das safe ist.
Und das ist halt so die Technik wie Vogelstrauß, steckt den Kopf ins Sand, so.
Okay.
Passiert,
und
aber
nach
ja.
Nach 10 Jahren vergisst jeder drüber. Das ist ja nicht lange
so,
her.
Ja.
2013 war, glaube ich, Fukushima.
Mhm.
Und dann haben die das verschwiegen ein bisschen. Und dann haben aber schon Forscher so gemessen, das hat man wirklich dann so in diesen, keine Ahnung, Messbildern vom Ozean gesehen, dass da wirklich so Verstrahlung so ausgeht, weißt du, von Japan aus und sich im ganzen Meer einfach verbreitet.
Ja, super. Und dann, also, und es kommt einem so vor, als wäre das eigentlich gar nicht aktuell. Also, als
okay.
wäre das da passiert und dann ist das abgeschlossen und jetzt leben wir in einer Welt, wo das einfach nicht mehr da ist.
Ich schwöre, das ist immer noch nicht gelöscht.
Nein,
ich glaub,
es ist einfach permanent immer noch da eigentlich.
Es muss immer gekühlt werden jetzt,
ja,
glaube
ja.
ich, oder?
Also generell ist das ja der Wahnsinn mit so Atomenergie, dass diese Reaktoren immer gekühlt werden müssen und sich keiner überlegt hat, was passiert,
wenn ein Tsunami kommt.
Wenn das irgendwie zerstört wird und dann einfach, ja. Apropos Radioaktivität.
Oh oh.
Ich hatte jetzt ein Wirbelsäulenröntgen, weil ich war beim Arzt, weil ich habe nach dem Laufen, ich hatte so starke Kopfschmerzen. Also ich war laufen eine halbe Stunde und dann habe ich Kopfschmerzen bekommen und die sind so krass intensiv wie so ein Migräneanfall vorne so in der Stirn. Und dann war ich beim Arzt und habe dem gesagt, auch bezüglich Herzschmerzen. Also ich war dann dort, habe gesagt, ich habe Kopfweh und das ist auch geblieben die nächsten Tage.
Mhm.
Und dass ich beim Laufen halt immer so einen stechenden Schmerz im Herzen verspüre. Weißt du, was
Willkommen
er dann gesagt hat? Dann hat er einfach gemeint, ja, das geht gar nicht. Also das Herz sticht nicht, das muss was anderes sein.
Aber was sticht dann?
Ja, ich habe ihn dann gefragt, so, kann es die Lunge sein oder halt irgendwie? Und er meinte dann vielleicht Verspannungen zwischen den Rippen.
Vielleicht habe ich das auch.
Ja, aber pass auf. Und dann hat er mir 3 Überweisungen geschrieben. 1 für ein CT für den Kopf,
aha,
ein Wirbelsäulenröntgen, weil ich ihm gesagt habe, vielleicht kommt es auch von der Haltung oder irgendwie von der Wirbelsäule ausgehend, die Kopfschmerzen. Und dann ein EKG fürs Herz. Gut, dann habe ich mich letztens hingesetzt und habe meine Termine ausgemacht und dann bin ich draufgekommen, dieser Arzt hat mir gar keine Überweisung für ein EKG gegeben.
Was
ich habe das irgendwie nur angenommen, dass er auch eine Herzuntersuchung. Ich hatte 3 Zettel und statt einem EKG hat er mir ein EEG gegeben.
Ja, der ist viel besser. Ich habe mir gedacht, warum erzählt mir Marie von einem EKG? Dafür braucht man keine Überweisung, das macht man einfach so. Das mache ich jedes Mal, wenn ich zum Kardiologen gehe, macht man am Anfang immer ein EKG, um mal zu checken, passt dein Puls gerade eh.
Damit ja, aber das du musst ja erst mal zum Kardiologen gehen, also da brauchst du eine Überweisung.
Achso, das war nicht beim Hausarzt.
Alles genau, noch. Ich war beim Hausarzt. Okay.
Ja, aber meistens ist der EKG noch so eine extra Untersuchung, einfach, die man immer macht.
Ja, und das hätte ich gerne mal gemacht. Also mir wurde im Krankenhaus gesagt,
aber das sagt nicht so viel aus, das ist nur für momentan, ob jetzt was Akutes ist.
Ja, ein 24-Stunden-EKG soll ich machen.
Ach, den? Ja. Ja, der ist crazy.
Und ich dachte, das hat er mir überwiesen, weil das eigentlich auch in meinem Befund steht, dass ich das mal machen soll nach dem Krankenhausaufenthalt, wenn es mir wieder besser geht. Und anyways, ich habe dann dort angerufen in der Annahme, ich mache einen Termin für ein EKG aus.
Beim Neurologen.
Ja, pass auf. Nein, eben. Also es war nur so Doktor irgendwas und dann stand die Nummer. Ich habe angerufen, habe so gesagt, hey, ich brauche einen Termin. Und dann sagt sie zu mir, ja, bitte kein Haargel und nichts in den Haaren haben. Und
Moment, was wird da untersucht nochmal?
Und dann frage ich sie so, entschuldigen Sie, was genau ist das für eine Untersuchung? Dann sagt sie mir, ja, das ist ein EEG, das ist für die Messung der elektrischen Aktivität im Gehirn. Und ich so, okay, I guess, dann machen wir halt das.
Ja, aber du hast die sauber, Marie, weil EEG ist viel geiler als ein EKG. Ja, also das ist so viel valuable, also du kriegst du viel mehr für dein Geld. So.
aber ist das, also ich hätte aber gerne mein Herz untersuchen lassen.
Ja, das kann man. Hast du irgendeinen Termin bei einem Kardiologen?
Nein.
Was hat er mir denn nicht das dritte? Gegeben.
Ein CT für den Kopf, ein EEG für den Kopf und dann ein Wirbelsäulenröntgen.
Ja, den EKG, den kannst du auch beim Hausarzt machen. Ich schwöre dir, das habe ich bei meinem Hausarzt gemacht.
Ja, ich werde es dann halt an einem anderen Zeitpunkt machen.
Weil ich schwöre dir, EEG habe ich auch schon gemacht. Da schaust du danach weird aus, weil da kriegst du so viele Noppen auf dem Kopf. Und dann wird dir dauernd so Licht ins Auge geblitzt, um zu schauen, ob du irgendwelche epileptischen Veranlagungen hast.
Wie lange dauert so eine Untersuchung?
12 Minuten, 15 Minuten.
Ah, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich bin so eine halbe Stunde da drin.
Ja, vielleicht war es auch eine halbe Stunde. Ich kam mir, irgendwann bist du in so einer Trance drin, weil die ganze Zeit nur Licht flackert vor dir.
Ja, dafür habe ich ein bisschen Schiss, ich mag das eigentlich gar nicht.
Ja, aber das ist gut, dann findet man mal raus, ob da wirklich irgendwas ist im Kopf, was vielleicht nicht so gut für dich ist,
ja,
wenn du jetzt in Filmen irgendwie so ein Flackern siehst.
Meinst du nicht, dann hätte ich schon längst einen epileptischen Anfall
manchmal
bekommen?
Manchmal wissen das Leute nicht bis ins Erwachsenenalter.
Ja, aber ich hätte doch mitbekommen, ob ich einen epileptischen Anfall bekomme.
Nee, ich meine, vielleicht war es noch nie so intensiv. Dass das ausgelöst hat.
Ja, aber ich will es jetzt auch nicht triggern lassen. Stell dir vor, und dann habe ich das auf einmal und dann laufe ich da drum.
Ja, aber es ist ja gut zu wissen. Manche Leute sterben, weil sie es nicht wissen.
Du kannst sterben von einem epileptischen Anfall?
Wenn du dich so verkrampfst, dass du irgendwie nicht mehr atmen kannst oder so.
Holy shit.
Recherchiere ich nochmal.
Du machst mir gerade richtig Angst, ja, aber ich will dort nicht mehr hingehen.
Epilepsie, deswegen gibt es ja immer so Warnungshinweise auch.
Ja, eben, ja, das wusste ich schon. Aber ich dachte halt...
Ich glaube, wenn niemand um dich rum ist, kann das schon... extrem werden.
Bei uns in der Klasse war halt eine, die hatte immer wieder epileptische Anfälle. Aber das wurde nicht durch Licht getriggert. Die hatte das einfach so und die ist dann halt herumgelaufen. Aber das war jetzt nichts Ernsthaftes, also Ernsteres als das.
Umgelaufen ist sie dann?
Ja, ja, die ist dann halt aufgestanden und hatte, also ist dann...
Ist einfach hysterisch.
Nein, nicht hysterisch, nur sie konnte nicht ihre Bewegungen steuern.
Oh, also ich kenne es so nur umgekehrt, dass Anfall. Man quasi so ganz zusammenzuckt und dann quasi,
ja, ja,
quasi
seine gezuckt, Muskeln nicht mehr aber, bewegen kann. Aber sie musste gehen dann, also sie ist dann gegangen im Klassenraum.
Um das dem entgegenzuwirken?
Das weiß ich nicht. Nein, sie konnte das nicht steuern, sie hat es nicht absichtlich gemacht. Das war der Anfall. Der Anfall hat sich so geäußert quasi, dass sie dann einfach aufgestanden ist und ging also an die Wand oder irgendwo.
Und den Rücken... Röntgen hast du jetzt schon gemacht.
Genau, also da war ich, also das war lustig, da gibt es so Zentren von der EGK, wo du einfach reinspazieren kannst ohne Termin und dann kommst du direkt dran. Ich war innerhalb einer Viertelstunde dann dran und dann habe ich gedacht, das wird halt, da werde ich jetzt halt einmal diesen Röntgenstrahlen ausgesetzt. Ich kenne es vom Lungenröntgen, ist eigentlich nicht so schlimm. Die hat, glaube ich, 10-mal abgedrückt mit diesen Teilen und dann hat sie das adjustiert. Also es wurde wirklich von oben bis unten die ganze Wirbelsäule und Becken auch gerönt.
10-mal wurden schön die Teilchen durch dich durchgeschossen.
Ja, ich wurde immer nervös. Ich so,
das ist schon viel Strahlung.
Ja, ja, schon. Also das
schauen
war
Sie bitte noch, ob da gleich ein Tumor gewachsen ist. Bei meiner Milz oder so.
Genau.
Ich hab Angst mittlerweile vor so Strahlungen. Ich probiere das echt zu unterbinden. Ich habe jetzt noch einmal ein CT und danach lasse ich es mal.
Dann ist CT auch mit Röntgen?
Es ist mit Kontrastmitteln und das ist radioaktiv. Und das ist halt das Schlimme.
Weißt du, wenn CT auch ohne Kontrastmittel funktioniert?
Dein Gel-CT ist ohne Kontrastmittel.
Ja, weil der Arzt hat eben auch ein CT angeordnet und dann hat er aber gemeint, aber das reicht ohne Kontrastmittel. Ja,
das braucht man wirklich nur bei so filigranen Gefäßen, wo man mehr Kontrast braucht. Also deswegen Kontrastmittel, weil man sonst das nicht, glaube ich, vom Gewebe unterscheiden kann.
Ui, aber ich habe sowas schon mal bekommen, so ein Kontrastmittel.
Ja, dann hast du schon mal schön radioaktive Brühe.
Aber ich bin mir nicht sicher,
sind
die immer gleich, diese Kontrastmittel? Weil ich habe eins bekommen im Rahmen eines MRT für eine Bauch-MRT.
Boah, da befragst du mich. Also, keine Ahnung.
Die haben mir das halt in die Vene aber gegeben.
Ja, bei mir dann auch.
Und das fühlt sich so warm an.
Ja, dann ist es das.
Oh, okay. Die Radioaktivität fühlt sich so warm an.
Und da muss man danach so 2 Liter Wasser trinken und so, damit das wieder rauskommt.
Oh, das musste ich nicht, das haben sie mir nicht gesagt.
Ist noch immer in dir. Und deswegen bist du so warm, weißt du, deswegen musst du dich nicht so warm mehr anziehen im Winter.
Und ich habe aber nochmal eins bekommen, das war im Rahmen einer Augenthrombose. Und da haben sie mein Auge untersuchen wollen und dann haben sie mir einen gelben Farbstoff in die Vene gegeben. Das war so krass. Ich habe dann die Welt wie in so einem braunen Schwarz-Weiß-Film gesehen.
Wie als was ein mexikanischer Film. Kennst du das, wenn man immer diesen Gelb-Orange-Schleier
genau
über Mexiko drüber legt?
Aber stell dir vor, du siehst die Welt auf einmal so, das war so cool. Ich war so, boah, ich bin gerade in so einem alten Film. Ja, ja, das und das geblieben für 10 Minuten oder 4 Stunden.
Waren deine Augen dann auch gelb?
Ich habe meine Augen nicht gesehen in dem Zeitpunkt. Ich bin dann an so ein Gerät gekommen und der hat meine Augen dann eben angeschaut. Die müssten dann eigentlich schon auch so ein bisschen, weil das war ja der Sinn, dass sie irgendwas sehen.
Ja.
Durch diesen gelben Farbstoff, dieses Kontrastmittel, was sie mir da gespritzt haben. Aber es kommt noch besser. Dann war ich am Klo und der Arzt hat mich vorgewarnt und er hat gemeint, mein Urin war leuchtstiftgelb.
Geil.
Also das hat geleuchtet, als wäre es radioaktiv gewesen. Das war wirklich, ich habe mich geschreckt. Ich war so, um Gottes Willen.
Naja, irgendwo muss es wieder rauskommen, weil ich denke es mir eh so, weil... Manchmal habe ich so, wenn jemand meinen Stuhlgang untersuchen würde, würde er denken, ich habe irgendwie Stage 4 Brustkrebs oder sowas, weil er uroft einfach rot ist, weil ich rote Rüben esse.
Ach so.
Und es ist einfach immer rot und ich kann eigentlich, ist das schlecht für mich.
Bist du sicher, dass es daher kommt?
Ja, mittlerweile kann ich meinen Stuhlgang sehr gut timern. Also ich weiß dann, das war die letzte Mahlzeit. Aber das ist, glaube ich, wenn ich das in die Zukunft betrachte, eigentlich voll schlimm, weil ich kann dann eben irgendwann nicht mehr, wenn ich wirklich was habe, nicht mehr sagen, fuck, bin ich kurz vorm Sterben oder war es nur wieder rote Beete?
Naja, das kannst du dann herausfinden, wenn du wenn du Bauchschmerzen kriegst, dann hörst halt auf, rote Beete zu essen und dann siehst du das.
Stimmt.
Aber es ist spannend, weil, also okay, es ist jetzt echt ein weirdes Topic.
Hau raus.
Je weiter oben deine Blutung in deinem Körper ist, desto dunkler präsentiert sich dann das Blut in deinem Stuhl. Das heißt, dann hast du schwarzen, also wenn du schwarzen Stuhl hast, sehr gefährlich, weil das heißt, du hast eine Magenblutung oder so. Nein, das Gehirn, glaube ich, fließt dann nicht in den, also wenn das im Magen-Darm-Trakt passiert, die Blutung, wenn das in der Speiseröhre oder im Magen oder im Darm halt. Und wenn du, also je weiter unten im Darm, desto heller ist dann das Blut.
Ist ja voll cool für Ärzte, so das zu lokalisieren damit, oder?
Ja, ja sicher, das wird so bestimmt.
Wie cool ist der Körper?
Yeah.
Dass da einfach so, Achtung, Achtung, weiter oben,
ja. Naja, es wird dann irgendwie, boah, ich weiß gar nicht wieso, halt wahrscheinlich, weil es länger da durchgeht und dann oxidiert das vielleicht schon, keine Ahnung. Dann müsste Sauerstoff dabei sein.
Ich habe keine Ahnung,
vielleicht ist das ein kompletter Blödsinn, was ich gerade sage. Aber ich habe schon von Medikamenten, weil ich so viele verschiedene Medikamente nehmen musste, ein Antibiotikum gehabt, was dann zu grünem Stuhl geführt hat.
Auch nicht schlecht. Das hätte ich noch nie gesehen. Wow.
Ja, das war wirklich auch sehr, sehr scary. Ich habe dann auch gedacht, so, kommt gerade Galle raus aus mir? Oder?
Aber wie grün?
Ist das
wieder neongrün? Oder
wir reden von Grasgrün.
Grasgrün. Was hast du da genommen?
Ja, nur dieses Medikament.
Was passiert da im
Körper?
Also
irgendein Antibiotikum und Antibiotika sind generell, weil ich glaube, die töten dann eben gewisse Bakterien,
die töten einfach alles ab, oder?
Dinge verstoffwechseln oder was auch immer und dann bleibt das halt in irgendeiner komischen, weirden Farbe. Oder
aber wie lustig, dass der Darm das überhaupt schafft, einfach grün,
ja,
als Farbton herzustellen.
Ich habe nicht einmal was Grünes gegessen. So.
Ja. Bei so einer Kuh würde ich es verstehen. Wahrscheinlich ist der, na, der ist so bräunlich-grün, oder?
Ja.
Der Stuhl.
Ja.
Aber bei einem Menschen, da gibt es übrigens, da gab es so ein Video, wo irgend so ein Gastrologe.
Ganz kurz noch, bezüglich Antibiotika, weil dasselbe Antibiotika hat dann meine Zunge braun gefärbt. Also während ich das genommen habe, war
Das ist ein Schleier, so ein braunen Schleier.
Das war einfach, meine ganze Zunge war braun und ich konnte das nicht abbürsten. Ich habe jeden Tag so geschrubbt mit der Zahnbürste und den Ärzten das gesagt und sie so, ja, das ist halt das Antibiotika. Aber keiner konnte mir erklären, warum das so ist.
Alter, das klingt mehr als, was ist das?
Und dann ist es einfach wieder, weggegangen, wie ich das abgesetzt habe. Dann war es einfach wieder weg und normal und ich war so, okay. Und während der Zeit konnte ich Wasser nicht trinken, weil das wie Seuche geschmeckt hat. Weil das meine Geschmacksnerven dann auch so verändert hat. Und es, ohne Witz, es hat geschmeckt wie Seuche und ich habe es nicht gepackt, Wasser zu trinken.
Wie lange hattest du das?
Das war circa 3 Wochen lang.
Boah, da würde ich durchdrehen.
Ja, ich habe dann nur noch Saft trinken können, jeden Tag.
Ah, das war die Phase. Ja. Okay.
Damit das irgendwas übertünkt von dem Wasser, weil Wasser so grausig war.
Ich finde, noch schlimmer ist nur, wenn man gar keinen Geschmackssinn mehr hat. Das ist die größte Depressionsstimmung ever. Also
wir haben größtes Mitleid mit jedem, dem es da draußen so geht.
Ja, die irgendwie nichts mehr riechen oder schmecken
können. Boah, das ist schon echt ein hartes Los.
Weil das reicht bei mir schon 2-3 Tage irgendwie verschnupft sein. Was auch schon lange nicht passiert ist, aber Gott sei Dank. Also ich probiere mein Immunsystem immer aufrecht zu halten, damit das nicht mehr kommt, weil da geht es bei mir so gefühlstechnisch oder emotionstechnisch komplett bergab. Wenn das einmal startet und dann kann ich mich auf nichts mehr freuen am Tag, weißt du? Dann
esse
ich
mal
halt meine Mahlzeiten
so.
Und dann ist es wie so, als hätte ich das einmal kochen war jetzt quasi verschwendete Zeit, weil es eh nach nichts schmeckt. Ich hätte einfach Papier essen können oder sowas.
Das ist dann so, wie wenn du zu viel Süßes isst und dann nicht mehr schmeckst, was du isst.
Ja, und dann aber auch danach nichts mehr anderes schmeckst. Also einfach alles schmeckt nicht gut.
Oder zu viel Salz, also so Chips und so. Oder nein, noch besser diese Zitronensäure, die oft an Gummizeug dran ist. Also diese sauren
die killt
Sachen,
die Zunge.
Das killt das so. Ich weiß noch, in der Schulzeit gab es diese Bänder aus Gummi, die so überzogen waren mit diesem sauren Zeug.
Die gibt es jetzt immer noch,
heißt
oder?
Heißt das Drachenzungen? Ich weiß es nicht. Aber
ich war eher einer von den, diese Kaugummis oder diese kleinen.
Center Shock oder was?
Ja, oh mein Gott. Also die habe ich mir immer am Bahnhof gekauft, wenn ich zu meinem Papa gefahren bin. Die waren immer so in so ganz kleinen schwarzen Packungen oder so grünen Packungen. Und die haben meine Geschmacksnerven weggeballert.
Komplett weggeätzt einfach.
Danach, das tut ja richtig weh dann
auch. Ja, du konntest also, dann auch nichts mehr schmecken. Es war eigentlich alles.
Wozu? Warum tut man sich das anders?
Aber weißt du, ich habe mir schon mal überlegt, dass das eigentlich, also ich habe mir das eine Zeit lang sogar gewünscht, keinen Geschmackssinn mehr zu haben, damit ich dann so gesund wie möglich halt essen kann, weil Geschmack kein Faktor mehr ist, der mich verleitet oder Entscheidungen trifft für mich.
Das ist komisch, okay.
So, okay. Dann könntest du ja wirklich rational entscheiden, was gut für deinen Körper ist und danach handeln. Zum Beispiel rote Betesaft. Ich mag den nicht unbedingt gern trinken,
dann
aber trink der ist super gesund.
Ja, aber es gibt ja auch Lebensmittel, die gesund sind und gut schmecken. Also mir schmeckt alles, was ich
aber
esse.
Aber zum Beispiel
ich esse relativ
Zucker
gesund.
Ist ungesund, zu viel Salz ist ungesund. Ja. Und das wäre halt eliminiert. So, du müsstest nie mehr irgendwie, du könntest halt wirklich zusammenstellen, wie so ein Roboter, deine Mahlzeiten auf Nutrition-based.
Ich glaube, das ist eine Stufe zu viel, Marie.
Ist Geschmack einfach kein Faktor mehr.
Ich schwöre, deine Süßkartoffel schmeckt auch sehr geil. Auch ohne was. Man muss sich nur dran gewöhnen.
Na eh, Geschmack ist schon Gewöhnungssache.
Geschmack ist ja relativ.
Aber geht es dir nicht so, dass du, hast du nie das Bedürfnis nach ungesunden Sachen, weil sie lecker sind oder weil sie zu viel Fett, Salz, Zuckermischung haben?
Nur wenn ich eben mich dran gewöhnt habe, das zu essen. Aber wenn ich das jetzt, ich habe es jetzt zum Beispiel seit sicher einem Monat gesundheitsbedingt einfach rausgelassen, alles Ungesunde und ich habe null Verlangen. Ich stehe wirklich,
und deshalb gehen wir
ihr
Freitag
kennt
essen.
Mich, Leute. Ja,
das weil du so gar kein Verlangen danach hast.
Geburtstag, Marie, Geburtstag.
Und was soll das sein? Eben meine ich ja, wenn wir keinen Geschmack mehr
hätten.
Das
ist ja auch nicht ungesund, was wir essen gehen. Also nicht so.
Ja, aber es wird Salz und Fett beinhalten.
Ja, aber es ist eine neue Erfahrung. Eine neue Erfahrung lasse ich mir immer einreden. Nach
und
einem Monat, Marie.
So diese Entscheidungen werden halt einfach, also ich finde, wenn kein Geschmackssinn also da wäre, dann wäre das kein entscheidender Faktor bei der Auswahl, was du isst. Und dann könntest du das wirklich komplett rationalisieren.
Ja, okay.
Ich finde, das hat einen Vorteil und das ist der Vorteil. Aber der Genuss ist halt nicht mehr da.
Ich freue mich jeden Tag auf mein Porridge.
Du musst auf die Konsistenz gehen, dann bist du so, was Nasses.
Ja, aber ich finde,
trocken.
Weil ich glaube, ein Porridge ohne Geschmack ist schon ekelhaft. Das ist einfach so ein Schleim. Den du aufnimmst, oder?
Ja, genau, dann gehst du noch konsistent und bist so, heute was Schleimiges. Jetzt gibt's was Trockenes. Pulver.
Nein, Marie, das will ich nicht.
Dann bist du so voll aufgegeilt am Brausepulver, weil das so prickelt dann im Mund.
Ja, aber dann kommst du erst wieder zum Ungesunden. Ich finde ja, ungesunde Sachen sind ja auch immer die spannendsten Geschmackserlebnisse, also konsistenzmäßig.
Da freust du dich auf so eine knackige Karotte.
In der Natur gibt's nicht so das Brausepulver. Dass irgendwo am Baum wächst.
Doch, gibt's tatsächlich. Aber
no
nicht in Form von actually Brausepulver, sondern da war ich in einer Cocktailbar und da gab's eine Blüte von einem Szechuan-Pfeffer.
Hm. Aber es ist mehr prickelnd, oder? Oder so.
Und das hast du gekaut und das hat sich angefühlt wie eine Brausetablette, weil das dann so richtig in deinem Mund geprickelt hat und dann hast du auch das Gefühl gehabt, das wird mehr. Also das quillt so irgendwie auf, weil das so Dinge stimuliert oder mehr Speichel und dann der Speichel vermischt sich dann mit dieser Blüte und dann wird das zu so einer fast schleimigen Konsistenz.
Es war das eine gute Erfahrung oder
es
eine
war
schlechte?
Eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe, weil ich das noch nie so erfahren habe.
Aber hat es den Cocktailgeschmack auch besser gemacht?
Ja, ja, du trinkst einen Schluck vom Cocktail, dann isst du die Blüte und dann machst du nochmal einen Schluck.
Ah, und das war dann intensiver, der zweite Schluck?
Mhm, das hat alles intensiviert. Also,
ey, immer wenn ich irgendwie was mit Chili esse, dann ist mein Mund komplett taub. Dann, deswegen hasse ich es, so scharfe chinesische Küche zu essen, weil ich dann, ich schmecke das Essen nicht mehr. Ich rotze einfach nur noch so in meine Dompan-Nudeln rein oder keine Ahnung, wie die heißen. Und so ist nichts mehr in meinem Mund los.
Ja, voll, aber es war ja auch ein Szechuan-Pfeffer und kein Chili. Aber ich habe, also
ja,
ich glaube...
Ja, auch Szechuan-Pfeffer ist ja auch scharf.
Ja, es ist, aber es ist anders scharf, finde ich. Es ätzt dir nicht alles so weg, dass du qualvoll stirbst, aber es ist so ein
Das
Prickeln.
Ätzen mag ich eh nicht, aber auch schon, mir reicht schon, wenn es einfach nur warm und heiß wird und man einfach nur noch schwitzt die ganze Zeit beim Essen.
Ich aber
kann mich da gar nicht mehr konzentrieren.
Dass das sogar nicht ungesund ist, wenn du so diese Sachen rausschwitzt?
Nee, ungesund ist es sicher nicht, aber halt, ich würde gerne noch schmecken, was ich da gekauft habe.
Und ich meine zu glauben, der Grund, warum das auch nicht, also gesund ist, Chili zu essen, so wie auch Ingwer, ist, es soll ja auch das Immunsystem boosten, aber eigentlich nur, weil es es beschädigt. Also es reizt es, indem es halt so ein bisschen beschädigt wird.
Voll, das weckt so ein bisschen das Immunsystem
genau,
wieder auf.
Genau.
So, hallo, uns gibt's auch noch.
Genau.
Weil wir machen ja nicht viel, also wenn man so einen Bürojob hat, irgendwie, da passiert nicht viel, was uns
genau,
irgendwie so fordert ein bisschen mal.
Auch unser Essen, ich glaube, da hat ein Zahnarzt mal drüber geredet, ist viel zu breit geworden, also viel zu weich.
Ist das nicht gut?
Nein, nicht. Also der hat dazu angeregt, eher auch so an einer Karotte oder Nüsse oder so zu knabbern, dass die Zähne nicht verweichen quasi. Dass die,
das kann passieren.
Ja, scheinbar ist es nicht so gut für den Zahn, wenn der nie, also wenn du nur Brei essen würdest.
Uff, da wird bei mir schon schwierig.
Der Zahnschmelz vielleicht dahin flöten, na, keine Ahnung.
Gehen wir mal auf ein Porridge, dann eine Banane danach. Was gibt es dann Abendessen? Irgendwie?
Kürbiscremesuppe.
Nee, Suppe nicht, Gott sei Dank. Aber so ein Kürbis, wenn der aus dem Ofen kommt, ist auch sehr weich eigentlich. Ich glaube, ich habe wirklich die Zähne von irgendwie einem Frosch oder hat einen Froschzähne, aber halt so, die nichts Hartes essen.
Was ist dein Frosch eigentlich?
Was macht ein, ne, also
die
Fliegen,
strecken so
oder?
Die Zunge raus, ja. Und dann wird es eingespeichelt oder was?
Ich weiß auch nicht.
Der
oder schlucken die
Zähne.
Das einfach? Aber es gibt doch auch so...
Aber Fische haben auch Zähne.
Vögel. Wie kauen? Vögel kauen ja nicht, oder?
Weil die malmen manchmal, oder mit dem Schnabel?
Ja, malmen die überhaupt?
Die essen Bären.
Ich habe halt so mal gelesen, dass zum Beispiel ein Pelikan, da gibt es ja so Videos, wo die wirklich so einen fucking Riesenlachs im Mund, also in ihrem Schnabel haben und den einfach schlucken dann, gell? Und dann essen die Steine, damit das im Magen quasi zerkleinert wird.
Und was passiert mit den Steinen?
Ich glaube, die werden wieder normal ausgeschieden.
Wenn so ein Pelikan über dich fliegt und gerade irgendwie scheißen muss,
dann kriegst du schön so einen Kieselstein ins Auge.
Oh Gott.
Ja, keine Ahnung, wie das passiert. Ja, jedenfalls, ich glaube, ich muss mir Acht geben auf meine Lebensmittelwahl. Ich möchte nicht, dass meine Zähne zu Brei werden.
Wie bist du auf den Frosch gekommen nochmal?
Ich habe keine Ahnung, ich habe nach irgendeinem Lebewesen gesucht, das irgendwie nichts Hartes kaut. Oder gar nicht kaut.
Ich wollte was dazu sagen und dann hast du mich ganz abgelenkt mit den Tieren.
Boah. Ey, ich könnte übrigens heute wieder den Kilians Evolutionscorner auspacken. Ich habe neue Dinge erfahren.
Ach so, jetzt weiß ich wieder.
Ich bin ja so 50-50 bei Evolution. Ich check schon, dass das so passiert ist, aber ich kann mir manche Dinge nicht so gut vorstellen, wie jetzt so Sachen über tausende Jahre sich entwickelt haben. Eben wie unser Beispiel damals, wie kommt ein Fisch an Land? Den Schritt checke ich nicht. Jetzt habe ich aber wieder mal so eine positive Erfahrung gemacht, dass mich schon ein bisschen wieder optimistischer gestimmt hat. So, vielleicht ist da doch was dran. Denn ich habe mir eine Dokumentation angeschaut über indonesische Nomadenvölker und die können einfach 13 Minuten lang beim Tauchen unter Wasser bleiben.
Ja, voll. Ich glaube, das ist eh der Weltrekord.
Ja, aber die haben das gar nicht da getestet für den Weltrekord. Das hat irgendein anderer aufgestellt. Dann sind die dort hingefahren und haben gesehen, ups, das können eigentlich voll viele auf der Welt. Man muss nur genetisch dafür ausgelegt sein. Weil dann hat sich eine Forscherin damit beschäftigt, die ist irgendwie Dr. Melissa Ilado, die ist da hingefahren und hat sich mal die Frage gestellt, okay, wie kann das sein, dass die so lange tauchen können? Und hat einfach da mal so recherchiert und ist drauf gekommen, pass auf, es gibt ja auch andere Lebewesen, die lang unter Wasser bleiben können. Was haben die so für positive Eigenschaften, die das ermöglichen? Dann ist sie auf die Seerobbe gekommen, die hat einfach eine riesengroße Milz. Und dann ist sie mit dem Ultraschallgerät zu den ganzen Indonesiern hingegangen, hat ihre Milz gemessen und ist drauf gekommen, fuck, die haben einfach vergleichsweise viel zu große Milzen. Das aber nicht quasi antrainiert werden kann.
Aber reißt die Milz nicht, wenn du zu tief tauchst oder so irgendwas?
Ja, das ist nämlich der Punkt. Die Milz kann nämlich Blutkörperchen speichern, die dann Sauerstoff binden. Und das ist quasi wie so eine extra Lunge. Und dann, wenn du unter Wasser bist, dann zieht die sich zusammen und die Blutkörperchen werden quasi in den Kreislauf gegeben und dann hast du plötzlich mehr Sauerstoff für einen Zeitraum.
Gehen wir das bitte mal überprüfen, wie groß unsere Milz ist, damit wir wissen, ob wir lange tauchen können.
Das Coole war eben, das war nicht quasi so, oh, die tauchen, als sie klein waren und deswegen ist die Milz gewachsen, sondern über 1000 Jahre ist einfach die Milz von der Bevölkerungsgruppe einfach größer geworden. Und das haben die überlebt, die quasi große Milzen generell haben und dann haben alle ihre Kinder auch größere
Milzen. Warum tauchen die so lange? Ist das relevant für...
Fürs Überleben, weil die leben quasi an Küsten, weil es dort so viele Inselgruppen gibt. Und die ernähren sich halt von den ganzen Korallenriffen.
Krass, dann mussten die halt überleben mit langen Unterwassergängen und dann waren deren Milzen halt.
Und dann irgendwie Chumbaktu, der nur gut klettern konnte, der ist halt gestorben. Der so, ja gut, ich habe 5 Ananasse am Baum oder Kokosnüsse am Baum gefunden und das war's dann halt. Und die anderen, ja toll, ich gehe jeden Tag fischen, was kannst du jetzt beisteuern? Und so ist das halt passiert,
glaube ich. Das ist ja krass, ja, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber was hat das jetzt mit der Evolution zu tun? Du meinst, dass sie...
Nein, das war wieder so, da hat mir mal wieder wer was erklärt, wie das so passiert ist. Weißt du, das macht dann mehr Sinn in meinem Kopf, dass Dinge passieren. Dass zum Beispiel ein Fisch mit 2 Armen irgendwann mal überlebt hat und irgendwie an Land geklettert ist.
Weil seine Rasse so irgendwie aus dem Meer rausgegriffen hat nach Vögeln.
So Strand so rausziehen, so gleich habe ich es geschafft. Er hat irgendwie noch 8 Eier gelegt und dann kommt da halt eine neue Rasse raus, keine Ahnung.
Ja, das verstehe ich schon, aber ich verstehe, also ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, warum, also das sind ja immer Prozesse, die ewig dauern.
Ja.
Also nichts davon passiert langsam. Also nein, schnell.
Ja, genau, umgekehrt. Ja, nichts passiert schnell.
Und wenn wir jetzt ein akutes Problem haben, wie beispielsweise die CO2-Belastung oder Radioaktivität oder so, sterben wir dann einfach, weil das zu belastend ist für uns? Oder halt können wir uns dann schneller anpassen jetzt als Menschheit? Weil die Dinge, die jetzt gerade passieren, passieren ja sehr schnell.
Ja. Das ist, glaube ich, das große Problem. Es sind immer so rasante Sachen.
Genau.
So, oh shit, in 50 Jahren ist die Menschheit ausgestorben und nicht mehr so, wir haben jetzt 1000 Jahre Zeit, uns anzupassen.
Genau, genau.
Ja, ich glaube, so schnell kommen wir eben evolutionstechnisch nicht mehr mit. Das sieht man eh mehr.
Die Serie The 100?
Nein, ich habe davon gehört, aber nichts geschaut bis jetzt.
Da wird die Welt eben da endet die Welt in einem Krieg, in einem Weltkrieg und alles ist radioaktiv verseucht. Und ein Teil der Menschheit flieht ins All in ein Raumschiff.
100 Leute?
Nee, mehr. Also viel genau. Und dort überleben sie dann für über 100 Jahre. Und dann haben die Wissenschaftler festgestellt, die Erde hat sich jetzt wieder ein bisschen regeneriert und schickt 100 Leute wieder runter, um zu schauen, ob die Erde wieder belebbar ist.
Aber da war niemand mehr auf der Erde.
Haben sie gedacht. Und dann kommen sie aber runter und haben festgestellt, es gab halt Überlebende, die sich angepasst haben an die Radioaktivität. Aha. Und alle anderen sind dann halt gestorben.
Ja, aber so würde ich mir auch vorstellen, was bei uns passieren würde. Ich glaube, die Serie ist da sehr nah dran.
Dass einfach so stabile Menschen dann sich irgendwie anpassen und überleben.
Weil ich glaube, ich sterbe aus. Ich sage das gleich mal schwarz auf weiß, dass ihr es hier habt. Weil, mich macht schon fertig, glaube ich, einfach so Mikroplastik in der Ernährung. Und mein Körper sagt schon so, no way, ich kann nicht mehr.
Ja, also aber das ist auch so ein Ding, wo ich mich frage, passen wir uns einfach dran an, wenn wir ständig Mikroplastik konsumieren, dass der Körper dann so das als...
Ja, ich glaube halt
Lebens
so
ansieht
gewisse Menschen wahrscheinlich, oder? Die halt irgendwie zufällig irgendein Gen haben, das Plastik in Energie umwandeln kann oder so. Oder
ich meine, halt ist ja auch nichts anderes wie Erdöl, also...
Alles easy. Ist ja eh nichts anderes. Hast du schon mal probiert, Erdöl zu trinken?
Nein,
ist auch nicht so geil. Aber ist ja nicht so weit, dass nur eine Nuss entfernt von Erdnussöl.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Also ist
Erdöl,
so
Erdnussöl.
Gesund. Hat das schon mal jemand probiert, damit zu kochen?
Mit Erdnussöl oder
mit Erdöl?
Oh mein Gott.
Man muss nur den Schritt wagen. Vielleicht sind die Leute wirklich einfach, weißt du, was ich meine? So, es muss halt den ersten geben, der das mal probiert.
Ja, voll, genau. Vielleicht sind wir bis jetzt einfach nicht drauf gekommen.
Bei irgendwelchen Night Markets in Vietnam oder so wird das eh benutzt.
Kennst du? Boah, ja, ich glaube, ich habe das sogar gesehen. Ich weiß nicht, ist
also
echt?
Nicht Erdöl, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich weiß, dass die zum Beispiel aus dem Abwasserkanal so Öl abschöpfen und das dann wiederverwenden. Das ist so ranzig.
Ja,
doch,
das ist echt.
Das ist so ekelhaft. Oder halt Öl ewig lang wiederverwenden, was man ja eigentlich noch einmal frittieren entsorgen sollte.
Aber ich glaube, es kommt darauf an, was du gewohnt bist. Wenn du von klein an das gewohnt bist, dann macht es dir auch nichts. Es gibt Leute, die essen nur Toastbrot und Baked Beans und die leben davon.
Ja.
Die haben keinen Mangel oder sonst irgendwas.
Ach, ja, gut.
Andere essen ihr Leben lang Bananen, passt auch.
Aber glaubst du nicht, dass das irgendwie dann Langzeiteffekte hat oder so? Ich kann mir manchmal nicht vorstellen, wenn ich mir... Ich möchte jetzt nicht den Finger auf Indien zeigen, aber da gibt es sehr ekelhafte Videos, wo eben auch so große Konzerne einfach in diesen heiligen Fluss da einfach so ihr Abwasser reingeben und das schäumt dann richtig schon so und die Leute gehen dort halt baden. Und dann denke ich mir so, das muss ja irgendwas mit dem Körper machen, auch wenn du das machst, seitdem du 5 bist, irgendwann kriegst du da Schäden davon.
Aber ich glaube wirklich, dass die Regelmäßigkeit wichtiger ist, wie das, was du machst. Also ich glaube, wenn du wirklich von klein auf in diesen Fluss baden gehst, irgendwie dein Körper checkt so, okay, das ist mein Lebensraum, das ist meine Umgebung, wir passen uns an, wir verschließen alle Hautöffnungen, sobald ich da reingehe.
Ich meine, dafür sind sie immer blitzblank clean danach, weißt du, wenn du so
alles
aus dem Vollwaschpulver irgendwie aufstehst wieder. Boah, das muss echt ekelhaft sein. Aber ich frage mich auch, so die haben ja so einen heiligen Fetisch um diesen Fluss, der ist irgendwie Ganges und so und die feiern da Festivals drinnen und die trinken dann noch Wasser draus, weil das halt das heilige Wasser ist.
Das verstehe ich wiederum nicht. Also das finde ich crazy, dass sie Wasser, dass sie das trinken.
Ja, aber ich finde es noch crazy, dass
sie... Weil da schwimmen Leichen rum. Also die tun ja auch teilweise Leute da beerdigen so.
Was das? Okay, das ist echt das... Okay. Aber okay, das verstehe ich noch mit Beerdigen. Das ist irgendwo noch organische Mette oder organisches
aber
Material.
Aber das habe ich mir letztens auch gedacht. Halt so ein Mensch... Also wir erwarten die Atomtheorie und wir werden dann halt wieder zur Erde und dann essen wir Gemüse, was aus dieser Erde wächst und die Nährstoffe dieser Erde aufnimmt.
True. Und jetzt die Frage, wer entscheidet, dass die Atome sich plötzlich wieder trennen können? Weißt du, ich meine, ich bin jetzt tot, okay, und ich werde im Wald begraben.
Ja.
Wer kommt da jetzt an, also welches Naturphänomen kommt da jetzt an und sagt... Aufgepasst, Atome,
versetzen.
Jetzt Hände loslassen und dann werden alle wieder zur Erde. Wann passiert dieser Schritt? Also, das ist so noch ein großes Fragezeichen für unsere Theorie, glaube ich.
Ja, weil das ist ja im Grunde Information. Also zum Beispiel eine Henne hat ein Ei.
Ja.
Das Ei besteht aus Eigelb und Eiweiß.
Und eine Eischale.
Und eine Eischale. Und aus diesem Material kommt dann einfach nur Information dazu. Und plötzlich wachsen so Federn und so ein Schnabel und irgendwie...
Eigentlich voll crazy.
Und da war aber nur dieses Eiweiß und dieses Eigelb
drin. Eigelb
und so.
Drin.
So, ich kann mir das einfach, das so insane irgendwie.
Wenn und du dann, wenn das Huhn wieder stirbt, wird es zur Erde.
Ja.
Dann wächst daraus irgendwie ein Maiskolben. Ich esse den Maiskolben und scheide, keine Ahnung, das ist schon zu weit gedacht. Das ist doch crazy, oder? Aus allem kann alles werden, oder?
Ja, das ist irgendwie so Alchemie schon fast so, dass du, weil wenn du das Ei aufschlägst, dann hast du ja wirklich zwei Konsistenzen, die weich sind. Und wie kann aus dem ein fester Schnabel entstehen? So, irgendwie sind das die Bausteine dann und dann auf einmal, zack.
Wenn ich mir Frühstück mache, esse ich eigentlich die Welt irgendwo. Weißt du, was ich meine? So, da kann alles draus entstehen.
Halt, ich meine, ich glaube tatsächlich, Eier sind eins der nährstoffreichsten Lebensmittel, die du konsumieren kannst, was so die Proteinaufnahme anbelangt, weil das
warum
so vollwertig
ist. Warum ist das eigentlich so groß?
Das Ei?
Weil wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann ist das Ei ja voll klein am Anfang. Ah nee, wahrscheinlich bei einem Huhn wahrscheinlich auch. Oder das wächst ja nicht in ihm so. Also schon, aber am Anfang... Boah,
die Henne hat einfach festgelegte Anzahl an Eiern, die in ihr sind. Dann kommt so eins nach dem anderen raus.
Eierautomat.
Dann müsste eine gigantische Henne sein. Dann. Aber was ich nicht wusste, ist, dass Hennen gar nicht täglich Eier legen, sondern wir diese Hühner so gezüchtet haben, dass sie jeden Tag ein Ei legen.
Evolution.
Ja, oder? Das ist doch... krank.
Wir nehmen
also
die mehr Eier
haben einfach
können.
Jeden Tag ihre Periode, die Armen. Und eigentlich hätten die das nur alle paar Monate so.
Pass auf, es wird noch crazier, Marie. In Legebatterien passiert das zweimal am Tag.
Echt?
Ja, weil die sind so crazy, da ist ja gar kein Tageslicht drinnen und deswegen können sie manipulieren, wie lange ein Tag dauert.
Und dann
für die
geht
Hände.
Das Licht halt an und
zweimal,
aus.
Zweimal, alle 12 Stunden. Und die haben dann so einen 12-Stunden-Rhythmus.
Und die Hände stresst das dann total.
Komplett.
Aber glaubst du, dass das eine Auswirkung hat? Weil das Huhn muss ja dann total gestresst sein, körperlich und alles. Und wenn es da halt 2 Eier legen muss. Und wir essen ja dann die Eier.
Ja.
Glaubst du, dass dieser
Stress ist da drinnen, im Eidotter.
Das Cortisol hineingepumpt.
100%. Das sind ja, ich meine, auch allein, was die da essen. Die essen ja nur irgendwie so Sojabröcklein oder so. Oder wahrscheinlich
ja,
nur den Kot von den anderen
Hühnern. Antibiotika, damit
genau. Und ich glaube, das ist schon, das wird so übertragen in das.
Ich meine, der Inhaltsstoff, das Eis, kommt ja von der Henne. Also der kommt ja nicht von extern, der ist ja gebildet von der Henne.
Mhm.
Und deshalb müssten ja die Stoffe, die in der Henne sind, ja auch dann im Ei sein.
Aus der Henne kommen,
ja,
oder?
Genau.
Ich meine, ich weiß zumindest, dass es bei Rindern so ist. Wenn du quasi Rindfleisch isst, dann ist das Fettsäureprofil des Fleisches ungefähr so wie das, was das Rind gegessen hat. Also wenn es sich eher von Gras ernährt hat, das ist komplett anders aufgebaut, als wenn es sich nur von Mais ernährt hat. Und
okay.
So. Also vielleicht können wir darauf schließen dann, okay, das Eis muss.
Wobei ich schon denke, dass der Körper von jedem Lebewesen so also eingerichtet ist, dass er dem Nachkommen das Bestmöglichste weitergibt.
I guess so.
Also, dass die da vielleicht so einen Filter haben, so, das vielleicht nicht. Das Antibiotika bleibt bei der alten Henne.
Voll, vielleicht bleibt das einfach im Hühnerfleisch, das Ekelhafte, so die Antibiotika.
Ja, genau.
Und das Kind bekommt immer nur die tollen Proteine und was weiß ich.
Frische Nährstoffe.
Aber ich check, also jetzt, wo du das wirklich mal ansprichst, wie passiert das? Es ist gelbe Rotze und weiße Rotze und aus der kommt ein Vogel raus.
Und so Fee, so flauschige Federn.
Federn, die Federn check ich nicht.
Ja,
so. Wenn es so ein Nacktmulch wäre, ich so, okay,
ja,
kommt noch irgendwo hin, aber so Federn, jetzt mal ernsthaft.
Das ist echt crazy. Und woher? Also nur Informationen, die das zusammenbaut, aus diesen Nährstoffen.
Ich glaub schon.
Und dann bilden sich so irgendwie kleine Verkettungen, die dann eine Feder sind.
Ja, aber ich verstehe einfach nicht, wo ist dieser Bauplan versteckt?
Ja, wo? Wie?
Oder wer werkelt da? Weil ich kann mir nicht aus so einem Rotzschleim irgendwas rauskommt. Also,
ja.
Dass sich das nochmal umformt. Das finde ich so crazy.
Ja, komplett.
Deswegen, ich schau.
So die Glubschaugen, okay.
Ja, gebe ich ihn. Glubschig. Aus Glubsch kann Glubsch werden. Aber aus Glubsch kann nicht Feder werden.
Ja, oder Schnabel.
Schau, da müssen wir müssen wirklich mal einen Biologen, einen Evolutionstheoretiker einladen, weil wir haben. Wir haben zu wenig Wissen, aber relevante Fragen.
Genau, so schaut's aus.
Weil ich glaube, noch niemand hat den Eidotter hinterfragt, wirklich. Also, alle machen sich den zum Frühstück und denken so, ja, ich mache mir eine Eierspeise.
So, und dann isst du den und dann kannst du der, theoretisch könnte in deinem Bauch dann auch ein Huhn entstehen. So. Aber nein, du hast
nein.
Ja keine Informationen dort.
Ja, das stimmt jetzt aber wirklich, weil was stoppt dann das vom Weiterwachsen? Nur dadurch, dass ich es kau oder schluck?
Nee, ich glaube, die Eier, ich weiß nicht, die sind ja meistens nicht befruchtet. Und die müssen ja vom Hahn befruchtet sein, dass ein Huhn schlüpft.
Ja, aber hat schon mal jemand probiert, einfach so, okay, Ei wird befruchtet und ich mache mir schnelle Eierspeise damit, bevor der ganze Prozess
losgeht. Ich glaube,
das
sind dann die Eier, die so einen kleinen Blutfleck drin haben.
Ja. Ja, eh.
Das sind dann
befruchtete
Eier. Aber
was passiert dann mit dem Blutfleck? Weil
ja,
ich stelle mir halt
macht
vor,
nicht weiter?
Ja, wieso wachsen die dann keine Federn?
Musst du das Ei im Ganzen schlürfen, so ohne zu kauen?
Und dann schauen, was passiert im Magen. Ich meine, wie
dann ist dein Bauch, also der Magen ist dann so die Hülle vom Ei.
Genau.
Tun wir so, als wäre da keine Magensäure drin, die das zersetzt.
Dann nimmt man halt so Magensäureblocker. Man nimmt noch so eine Milchsäure-Tablette oder so Milchzuckertablette rein. Dann schlürft man das ganze Ei.
Du schluckst das Ei mit der Schale.
Das hat noch niemand gemacht, glaube ich. Das wird halt schwer mit der Speiseröhre.
Das geht.
Das geht? Kann ich sich so weit ausbreiten?
Wenn du keine Speisenröhreverengung hast, geht das.
Ja, wirklich?
Da schluckst du das Ganze. Ja, Schwertschlucker und so gibt es ja auch.
Stimmt.
Es gibt schon Leute, die so ein ganzes Ei schlucken können.
Okay, dann brauchen wir einen Schwertschlucker.
Und warm genug ist es da drin, ja. Also wir laufen
ja, man
so
legt
auf
sich noch auf eine Heizung
Grad.
Oder sowas. Oder geht in die Sauna danach.
Legt sich auf so einen Kachelofen rauf.
Ja, und brütet schön den Vogel aus. Aber es
das nächste Mal aufs Klo geht, kommt dann einfach ein Huhn raus.
Was machst du denn da? Ich glaube schon, dass das funktionieren
kann.
Ich glaube,
so eine new fear wurde gerade unlocked in mir.
Dass Dinge in dir wachsen.
Dass ich so Hühner anfange zu scheißen einfach. Jetzt wird genau kontrolliert, was aus mir rauskommt.
Oh Gott, oh Gott. Ja, aber manchmal, schau so, wenn ich theoretisch, wenn man so einen Wurm schluckt, was passiert denn mit dem Wurm? Also ja, ich check schon,
also
dass
du eine
Magensäure...
Also wenn du einen Bandwurm schluckst, dann lebt er in dir und dann frisst er dich auf.
Aber warum überlebt der die Magensäure, aber so ein Mehlwurm nicht? Also habe ich jetzt nicht getestet, aber würde ich mir halt so denken, oder?
Boah, ja, gute Frage, weil die Magensäure ist schon ziemlich krass. Also die kann echt viel... Mich wundert es, dass also unser Magen so standhaft, der ist ja eigentlich krass stabil, damit der diese Magensäure halten kann.
Der muss eigentlich den ganzen Tag eine Flasche Cola quasi in sich so drinnen halten.
Weil wenn dir das mal hochstoßt, dann denkst du irgendwie...
So, hui, was ist da denn passiert?
Was ist denn da für ein Atomkraftwerk gerade hochgenommen?
Genau. Wir haben in uns auch ein bisschen Fukushima-Alarm. Was da alles passiert in unserem Magen. Aber das kann doch alles, weil ich habe mir so Videos angeschaut, wo man so einen Knochen oder ein Stück Fleisch für einen Tag so in die Cola legt und dann wieder rauszieht und es schaut wirklich aus, als hätten Piranhas so dran gefressen. Und dann denke ich mir so, warum frisst sich die Magensäure nicht durch die Magenwand durch?
Ich glaube, das passiert eh, wenn du übersäuert bist. Mir ist das mal passiert, da hatte ich ein zu scharfes indisches Curry gegessen. Und dann habe ich die Schmerzen meines Lebens erlebt, wo ich dann 11 Stunden lang dauerhafte Magenkrämpfe und Schmerzen hatte, bis irgendwer dann draufgekommen ist, endlich, nachdem ich schon 3-mal in der Notfallambulanz war, dass ich unter Umständen ein Loch im Magen habe. Und dann wurde mir ein Magenschoner gegeben. Das ist eine Flüssigkeit, eine weiße, die du trinkst.
Ich glaube, das ist Milchzucker.
Genau, die aus Milchzucker besteht und die legt sich dann so um den, also kleidet quasi den Magen aus und dann waren die Schmerzen auf einmal weg.
What the hell?
Und dann kann sich der reparieren.
Aber ich finde allein schon, dass man ein Loch im Magen hat, eigentlich voll crazy. Weil dann stelle ich es mir auch immer so vor, irgendwie, ich stelle mir nicht so ganz vor, dass der Körper wirklich ganz aus Wasser besteht, sondern einfach, dass dann so ein Loch drin ist im Magen und das rinnt dann so in den Körper aus.
Ja, weißt du, was
ich meine? So, oh nein, ich habe jetzt irgendwie Orangensaft getrunken und der rinnt dann so runter in meine Milz oder in die
Leber.
Genau,
als ob dann nichts dazwischen wäre.
Oder halt auch wenn was dazwischen wäre, dann ist plötzlich mein Körper nicht nur 70% Wasser, sondern 60% Wasser, 10% Orangensaft. Und wie kommt der jetzt wieder raus?
Ich habe eine Darmerkrankung und ich habe irgendwie in meinem Kopf habe ich immer gedacht, dass der Dickdarm vorne ist.
Wie vorne?
Also, dass der über dem Dünndarm dann außen rum geht. Ja. Aber der Dickdarm ist hinten, also der verläuft hinten und alles, was du auf deinem Bauch vorne hast, ist der Dünndarm.
Ist der Dünndarm der Zwölffingerdarm auch zum Teil? Was
ja,
ist der,
ich glaube, der gehört da dazu. Aber
aha. Ist das gut oder schlecht? Ich hätte es mir ganz an. Manchmal, ich wusste auch nicht, dass das Herz irgendwo so. Doch, das wusste ich schon. Nee, aber manche andere, so Leber ist auch irgendwo.
Ja, und vor allem, wie weit oben das ist. Ich dachte, das war alles so unten. Ja. Aber der ganze Bauchraum ist eigentlich darum hauptsächlich. Und
voll, weil oben
die Leber
ist
ziemlich weit oben. Die ist ziemlich, ziemlich unter da, wo deine Rippen sind, eigentlich. Da drunter liegt sie.
Crazy.
Und die ist ziemlich groß auch, also im Verhältnis.
Vielleicht ist das irgendwie so. Vielleicht ist der. Moment, der Dickdarm ist vorne, nicht hinten.
Ja, hinten eben, also der verläuft, also der vorne, der ganze Bauch, wenn du auf deinen Bauch raufgreifst und da so reindrückst, du drückst am Dünndarm herum.
Vielleicht ist das so, vielleicht hat der Körper so vorgesagt, so dort, wo man verwundbar ist, sind so unwichtigere Dinge.
Dünndarm.
Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht ist der Dünndarm irgendwie, vielleicht reicht so eine Stichverletzung, vielleicht
aber
macht das nicht so viel
ehrlich,
aus.
Aber jetzt ganz ehrlich, warum ist der eigentlich so lang? Also was für... Warum? Halt. Der ist so
ist
elendig lang.
Der Dünndarm oder der Dickdarm länger?
Der Dünndarm ist der ganze Darm ist 7 Meter lang. Und der Dünndarm ist davon.
Was macht der da drin?
Der längere Teil, weil der Dickdarm ist nur eine Schleife außenrum.
Ich glaube, das ist halt wie so ein riesiges All-You-Can-Eat-Buffet für Bakterien. Weißt du, so, das sind ganz viele Stämme und die so nom, nom, nom und essen so an deinem Essen rum.
Ich glaube, dass im Dünndarm die meiste Nahrungsaufnahme passiert.
Voll, das sind so. Was wird dort zersetzt? Die Fettsäuren werden zersetzt, glaube ich, von Dings. Oh, jetzt fängt es wieder an. Keine Ahnung, recherchieren wir. Und Mehrfachzucker werden zersetzt, soweit ich weiß. Oder?
Ich habe keine Ahnung.
Weil ich weiß, dass im Mund können die Sachen wieder zersetzt werden.
Also im Mund fängt die Verdauung an mit Enzymen, die über den Speichel ausgegeben
Enzyme,
werden.
Enzyme, danke.
Und die zersetzen dann schon mal die Nahrung im Mund.
Zweifachzucker in Einfachzucker.
Genau.
Und Polysaccharide, Mehrfachzucker, können, glaube ich, erst im Dünndarm.
Oder im Dickdarm.
Ei, ei, ei.
Aber ich weiß, dass so Sachen wie die Hormone mit dem Dickdarm zusammenhängen, weil die Stoffe erst dort rausfiltern, die du brauchst, um jetzt Serotonin und so weiter zu bilden.
Und manche werden ja auch schon von Bakterien im Dickdarm hergestellt. Ich glaube, wird nicht Cortisol? Wo wird Cortisol hergestellt?
Ein Thema, das wir für das nächste Mal recherchieren können. Dann steigen wir ein mit der Hormonproduktion. Ein wichtiges und spannendes Thema.
Der Körper ist so.
Aber man realisiert das gar nicht so, dass eigentlich da unten im Darm, im letzten Abschnitt, so viel eigentlich aufgenommen wird. Das heißt eben deshalb, wenn du Probleme hast, dann läuft es einfach durch. Weil das,
gell? Und dann nimmst du halt nichts mehr auf, was wichtig ist. Weil deswegen, ich glaube, boah, das ist eigentlich das Verrückteste. Es gibt so Bakterien, die sich irgendwann hochfressen, wenn sie nicht genug Nahrung bekommen. Diese Krass. Candida oder wie das heißt.
Candida-Pilz.
Ja. Und deswegen hat man dann irgendwann so weißen Belag auf der Zunge. Das kann man daran feststellen, weil die so weit oben im Dünndarm dann schon sind, dass so irgendwie irgendwas hoch, so ein Gas oder so entsteht, das sich auf der Zunge absetzt. Und dann, das heißt halt so, dass die so überwuchert, also dass die irgendwie alles überwuchern da drinnen, weil die nicht genug
Nahrung bekommen. Den kannst du übrigens aushungern, wenn du einfach 14 Tage kein Zucker isst.
Ja, voll.
Weil der sich von Zucker ernährt so und dann ist der einfach weg.
Allein hast du so viele Sachen in meinem Körper leben, gell? Und du musst auf alle irgendwie Acht geben. Das ist so, was braucht ihr jetzt und ihr jetzt? Ich würde gerne halt mit denen kommunizieren, weißt du? Ich glaube, die probieren das so über unseren Hormonhaushalt und so ein bisschen mitzuteilen. Oder wenn man irgendwie einen Ausschlag bekommt oder so, dass die irgendwie so sagen, hey, hallo, wir brauchen auch was. Oder?
Na, die versuchen über Ausschlag, glaube ich, Dinge rauszutransportieren, die giftig oder nicht gut
voll,
sind.
Voll, voll oder das.
Drücken das halt bei den Poren raus, weil sie, was fange ich damit an, weg damit.
Aber so, ich würde gern, wieso gibt es dafür noch nicht AI?
Diese irgendwie Kommunikation zwischen uns und unseren Bakterien.
Wie geil wäre das, wenn du einfach so nachfragen kannst, ja, was willst du von mir? Weißt du,
soll
wenn
ich
du
jetzt die Karotte oder die Ananas essen? Ich
und
weiß
so,
nicht.
Ananas und du, danke.
Das ja, aber so würde das was ändern? Stell dir vor, du wüsstest das. Und wir, im Grunde wissen wir es ja auch, in etwa.
Theoretisch,
was, Und würde das was ändern, weil dann stehst du vor Mac hier und denkst dir halt auch wieder, wäre schon geil.
Ja, aber stell dir vor, du kannst dann nochmal kurz am Handy so deinen Darm fragen, so, hey, wäre es okay, wenn ich heute ein Happy Meal esse? Und er so, einmal noch, okay? Und dann aber nicht mehr, weil dann, glaube ich, kommt es rot unten raus.
Ich weiß nicht, das ist ein Thema, das beschäftigt mich eh schon seit Wochen, auch unter anderem wegen diesem Brian Johnson, der seine Protokolle so also,
veröffentlicht
hat. Ja, nein, auch so sagt quasi, wir Menschen sind die einzige Spezies, die sich selber durch ihre Ernährung eigene zerstört. Ernährung zerstören, ja. Und die ganzen Konzerne verleiten einen halt auch noch dazu und machen es einem noch schwerer. Und da frage ich mich schon, würden wir, also könnten wir überhaupt, wenn wir jetzt das perfekte Kommunikationstool zwischen uns und unserem Körper
Nee, ich glaube, da muss man wirklich
und genau wüssten, heute brauche ich eine Karotte, Grünkohl, ein bisschen Walnüsse. Würden wir uns dann so ernähren? Könnten wir uns dann dran halten? Oder würden wir dann trotzdem so, ach egal, ich esse jetzt meinen Burger?
Weißt du, ich glaube, das ist so, teilweise muss die Gesellschaft so umdenken, das gar nicht mehr herzustellen, aber ich glaube, das wird es nie passieren.
Ich glaube, wenn das nicht, nämlich bei mir ist es so, wenn ich es nicht daheim habe, dann esse ich das auch so zu 99% weniger wahrscheinlich.
Wenn ich es nicht da habe oder einkaufe, passiert es nie.
Wenn es da ist, dann überlege ich mir dreimal, ah, das wäre jetzt fein, wieso nicht?
Dann ist immer noch die Option da, so im Hinterkopf so, und jetzt noch eine Schokolade oder und jetzt noch einen, was weiß ich, einen Pudding.
Und wenn wir einfach statt jetzt diesen Dönerständen und Pommes und so einfach Suppen und anderes Zeug available hätten, on the go auch. Ich glaube, es wäre dann einfach generell so. Dann wäre die Welt halt einfach so.
Ich glaube, die Gesellschaft macht da nicht mit. Ja, eben. Die wollen, also manche denken ja gar nicht darüber nach. Die wollen einfach jetzt ihren Kebab.
Ja, aber vielleicht, weil sie es auch nicht anders kennen. Also man wächst da ja so auf in so einer Gesellschaft.
Du kannst Menschen nichts mehr wegnehmen. Ich schwöre dir, es gibt den dritten Weltkrieg, wenn Bananen aus dem Supermarkt verschwinden. Das ist meine große Bananentheorie. Wenn die weg sind, dann gibt es hier Aufstände, Leute.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Weil so,
aber es gibt eine regionale Option, die Indianer-Banane.
Das hast du mal erwähnt, stimmt.
Und die schmeckt jetzt nicht wie eine Banane aus dem Supermarkt, aber es gibt genug Obst, dass du. Es gibt Kiwis in Österreich, es gibt Äpfel.
Es gibt Avocados aus Simmering.
Echt?
Ja. Aus so Gewächshäusern und Feigen.
Na gut, Gewächshäusern. Feigen auch. Ja. Feigen wachsen bei uns auch ohne Gewächshaus.
Aber vielleicht, pass auf, ich gehe noch mit der Theorie ein Stückchen weiter mit der Weltkriegstheorie. Ich glaube, wenn so wieder Nationalstolz so aufkommt, dann wollen die Leute vielleicht mehr regionale Sachen. So.
Ach so, und dann ist
ich will die Bananen aus Argentinien gar nicht mehr, sondern gib mir die Indianerbananen aus Österreich.
Ich glaube, du musst es halt richtig verkaufen können, wenn du es vielleicht in dem Zeitgeist anpasst, der gerade herrscht.
Indianerbananen nennen. Das ist auch schon wieder problematisch, oder?
Oh mein Gott, das
sollte es nicht irgendwie Ureinwohner-Banane?
Ich kann nichts dafür, dass sie so heißt. Oh mein Gott.
Wir müssen ein bisschen rebranden. Das ist die Österreich-Banane. Weißt du, so irgendwie so ein bisschen stolz sein.
Wenn du willst, dass sie da bleibt. Wenn du nicht willst, dass sie da bleibt, dann musst du sie anders nennen.
Dann musst du sie Migrationsbanane oder so.
Je nachdem, was gerade
ist. Dafür habe ich dich gewählt. Aber dann kommt irgendwie, man kann es aber auch schön, irgendwie die Alpenbanane.
Klimabanane.
Wow, I like it.
Alles, was wir vermarkten wollen, heißt die Klimabanane.
Wenn du nur das davor schnallst, Leute kaufen das.
Aber wir reden halt von den Indianerbananen jetzt, gell?
Ureinwohnerbanane.
Ja, aber halt nicht von den gelben Bananen.
Ja, ja.
Das könnte man ja verwechseln, dass wir die jetzt so benennen.
ja, wenn man sagt, dann tut man irgendwie noch, dass Gelb eine komische Farbe ist und so, in der Flagge von denen ist es ja auch drin und dann sind die Leute schon wieder auf deiner Seite. Wenn du irgendwie das Gelb verteufeln kannst noch. Ich glaube, da musst du so mehr Faktoren, die da drauf einwirken.
Du musst es dann halt immer anpassen, was kratzt.
Und ich glaube, dann können wir es schaffen, dass an jedem Kebab-Stand auch noch irgendwie
eine Banane verkauft wird,
ja.
Zusätzlich zum Kebab.
Nachspeise, keine Ahnung. Weißt du, das Ding ist auch gesunde Nahrung wäre eigentlich gar nicht so schwierig. Du brauchst nur eine Schüssel Reis, irgendwie Gemüse drauf und noch eine Soße und fertig.
Ja.
Das schmeckt ja gut.
Und ich habe mir letztens auch Kürbiscremesuppe gemacht und ich habe mir, davor war die Hürde so groß, selber kochen, musste Zutaten. Und dann habe ich es gemacht und ich war innerhalb von einer halben Stunde fertig.
Echt jetzt?
Mit dem großen Pottich, der für 3 Tage reicht so. Und ich habe mir dann gedacht, es ist echt easy eigentlich. Man hat sich da immer nur so selber so ein Konstrukt, dass das so anstrengend ist und so lange dauert, aber das stimmt ja gar nicht.
Ich muss noch mein Konstrukt durchbrechen, weil eine Hürde, die ich noch in meinem Leben habe, ist Suppen, weil man da den Pürierstab auspacken muss. Das ist eine Schwelle zu viel.
Du kannst ja auch einfach nicht pürieren.
Das geht.
Ja, sicher.
Kannst den Kürbis einfach zerkochen.
Ja.
Okay, neue Sache.
Kannst auch mit der Gabel zerdrücken.
Ich nehme alles wieder zurück. Dann wird nächstes Mal schon gequetscht mit der Gabel.
Genau. Oder halt du lässt ihn in den Stücken. Ist ja auch nichts verkehrt dran.
Ach so.
Kannst ja auch einfach eine Suppe mit Kürbis machen. Und
ja, aber wo kommt dann so diese Kürbiscreme-Konsistenz her?
Ist halt keine Cremesuppe dann. Das ist halt einfach eine Kürbissuppe, ja.
Mm, ja, du hast mir noch nicht gewonnen. Ich will schon, dass das schön... Weißt du, und dann noch so mit diesem... Wie heißt denn dieses Öl? Dieses Öl, das man da reingibt?
Siehst dir saubere Socken an und stampfst.
Das hat meine Oma auch gemacht. Moment, aber ohne die Socken. Man braucht doch keine Socken. Ich will keine Socken in meinen...
Stimmt, hast recht. Ist ja fast
schön barfuß.
Barfuß, ja.
So wie man die Granatäpfel, glaube ich, auch so zermanscht.
Genau.
Oder sowas.
Granatapfelsaftherstellung.
Boah, kennst du diese riesen Felder, wo so Granatapfelkerne, also solche Seen...
Noch nie.
Und da sind, glaube ich, irgendwelche Spinnen drinnen, die irgendwie so dafür sorgen, dass da keine Käfer und so sich einnisten.
Lol.
Das ist voll ekelhaft.
Die werden extra geil ausgesetzt, die Spinnen. Ja. Echt.
Und halt so, wenn du, das stapfst du wirklich so wie durch den Neusiedlersee so durch und alles ist voll mit Granatapfel.
Ich glaube, früher hat man Wein so hergestellt, indem man Trauben in Fässern gestampft hat mit den Füßen.
Ja.
Ja.
Also,
dann hat man das getrunken
so
als Delikatesse.
Ja, hey.
So ein Gourmet-Shit.
Mm, ich schmecke den Käse raus.
Deshalb fast Wein.
Käse. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist auch nur da gekommen, weil es einfach früher den Weihnachtskäse geschmeckt hat.
Genau.
So, da fehlt jetzt aber was. Weißt du? Weil dann so, irgendwann haben sie aufgehört, mit den Füßen zu stampfen und die Leute so, da fehlt eine Prise Käse dazu, gell?
Und dann haben
und dann
sie
die
angefangen.
Franzosen so, oh, ich kann dann den Brie noch dazu servieren. Leute, wieder zurück zum Ursprung. Stapfen wir wieder alles mit den Füßen.
Ja.
Wir berichten euch dann beim nächsten Mal wieder davon, oder?
Yes.
Wir stapfen jetzt mal schön Granatapfelkerne und dann machen wir uns noch eine schöne Suppe. Würde ich sagen. Ey, und schickt noch ein paar Korrekturvorschläge ein. Ich lese alles durch. Ihr könnt mir wirklich eine A4-Seite schicken, abfotografiert von einem Tagebuch, wie euch unser Reel aufgeregt hat. Und dann besprechen wir das nochmal in der
Zukunft. Dann korrigieren wir das vielleicht in der nächsten Folge.
Bis dahin. Einen schönen Tag noch.
Tschüss. Baba.